Anschnallen, Helm auf und Mundschutz rein. Wir machen heute einen wilden Ritt durch die bunte Musik der 90er in dieser Spezialfolge. Nirvana, Michael Jackson, die Fantastischen Vier, Snap, die Schlümpfe, DJ Bobo, die Kelly Family, Oasis und unzählige mehr. Ihr bekommt sie alle mit jeder Menge Nostalgie und Anekdoten aus den 90ern.
Die witzigste Geschichte der 90er, die ich vor Augen habe, als wäre es gestern gewesen, war ein Auftritt von Rednecks. Mhm. Die waren natürlich, wie man sich's vorstellt, vorm Auftritt schon so besoffen, dass alle gesagt haben, die können gar nicht auftreten, aber das wurde immer lustiger und einer davon hat auf die Bühne gekotzt. Noch vor Cutten-Eye-Joe.
Ja, und für eine Spezialfolge, da haben wir uns auch einen Spezialgast dazu geholt. Er ist Musikfreak, 90s-Kenner und Podcaster, auch bekannt als DJ Flashbacks oder aus Podcasts wie Prosecco-Laune. Daniel Stenger ist am Start und bringt geballtes Musikwissen mit. Das wird richtig cool. Also macht euch bereit für eine Zeitreise zurück in die 90er.
Und er hat mir vorhin gesagt, eigentlich hätte ich bei jeder Sendung Nummer 1 sein müssen. Er ist eben wirklich viel zu bescheiden.
Giganten von gestern, yeah.
Wie man umgeht mit Ruhm und Reichtum und ganz viele Frauen.
Giganten von gestern, wow.
Es steht nur Scheiße bei uns in den Zeitungen, das glauben die Leute schon.
Ja. Giganten von gestern, yeah.
Eigentlich mit das Geilste, was es gibt.
Also in jedem Fall, ich hoffe, dass es alles so weiterläuft und dass es dir das macht. Schönen Dank.
Ja, bitteschön. Hier sind die Giganten von gestern. Ich bin Jonas Löffler und bei mir ist wie immer mein Kompagnon Stefan Meixner.
Hallo.
Ja, wir sind in unserem allerersten Special, unsere erste Spezialfolge. Wir machen eine nostalgische Zeitreise durch das bunteste Jahrzehnt, was es überhaupt gibt, die 90er. Und jetzt ist es ja so, ja, in den 90ern, Stefan, du warst damals schon ein aufstrebender Radiomoderator, ne?
Ach. Ja, also du hast geschrieben, du warst Kind der 90er und ich war junger Radiomacher. Was du eigentlich schreiben wolltest, ist, ich war damals schon alt und kann mich aber also quasi an die 90er noch ganz anders erinnern als du. Das ist schon richtig, ja.
Ja, und du warst mittendrin in dieser bunten Medienwelt damals schon. Du bist Jahrgang 1970, ich bin 1989 geboren. Das heißt, ich habe das Ganze ja wirklich aus der bunten Kinderbrille mitbekommen. Also Schlümpfe, DJ Bobo und so, das ist so meine Kinderspielecke. Und jetzt ist es ja keine ganz normale Folge, die wir hier aufnehmen, sondern ja, ein Special. Wir wollen jetzt angeknüpft, wir haben ja über die Prinzen gesprochen, ja, da ging es ja viel um die 90er. Wir haben gesagt, Mensch, wir wollen dieses Jahrzehnt nochmal Revue passieren lassen und jetzt wollen wir die Alterslücke zwischen uns beiden füllen. Wir haben nämlich zum ersten Mal hier bei Giganten von gestern einen Special Guest. Er ist ein berühmter Podcaster, er ist Musiker und viele kennen ihn wahrscheinlich. Es ist der Stenger, Daniel Stenger aus Aschaffenburg ist dabei. Hey!
Ja, guten Tag. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich hab Bock auf die 90er und ich hab dein Briefing bekommen, Jonas. Und ich glaube, da passe ich ganz gut rein, weil ich muss da noch so ein paar Sachen über die 90er zurechtrücken, habe ich so das Gefühl.
Ja, das ist perfekt, weil Daniel 1981 geboren, das heißt, du warst ja, Teenie, junger Erwachsener, die meisten 90er lang. Das heißt, du hast es so aus der Konsumentensicht mitbekommen. Du hast Radio gehört, ja. Platten gekauft, CDs, ja. Kassetten.
Ja. Ja, richtig. Also ich bin in den 90ern war ich zwischen 9 und 19 Jahre alt, habe quasi meine Kindheit, also einen Teil meiner Kindheit und ja, so meine Teenagerzeit dort durchlebt. Und ich glaube, da muss ich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen da, also wenn ich schon anfangen darf, kann ich ja sagen, wo ich hergekommen bin. Also aus den 80ern bin ich mit Queen gekommen. Also Queen war so die allererste Band, die ich geliebt habe, die mir was gegeben hat, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist anders. Also das bewegt mir in mir so ein Gefühl, dass ich auch Musik machen will, so für meine Zukunft und als Beruf und zumindest was mit Musik arbeiten möchte. Und es war natürlich blöd, weil 1990 habe ich Queen so entdeckt oder so 89 und 91 ist Freddie Mercury gestorben. Also da kam dann erstmal nicht mehr so viel nach irgendwie. Ja, also so bin ich in die in die 90er gestartet.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Daniel, als Alterslücke quasi. Ja. und auch, weil ich irgendwie, ich bin froh, dass mal jemand anders hier auch mal was sagt, weil ich habe mir die letzten Folgen angehört und bei Peter Maffay ging es noch, aber ich habe derartig über die Prinzen abgeledert, dass ich jeden Tag den Briefkasten aufmache und mir denke, ist heute das Klageschreiben drin oder nicht? Und insofern, ich möchte heute mal schauen, ob ich der Einzige bin, der hier immer so, der so extrem diese Musik erlebt hat oder ob ihr auch die eine oder andere harte Zeile mal raushaut.
Also für mich, ich rechne ja die Zeit als solche in zwei Etappen oder zwei Epochen. Es gab eine Zeit vor der Nevermind und es gab eine Zeit nach der Nevermind, die ja dann 1991 quasi, naja, mich gerettet hat, ist übertrieben, aber das hat schon irgendwie einen ganzen Krater irgendwie in die Situation gesprengt mit der Musik, also weil einfach diese drei Typen aus Seattle etwas gemacht haben, die was vorher es nicht gab oder zumindest nicht so deutlich an der Oberfläche war. Und war für mich das zum Beispiel auch 90er, also der Aufstieg des Grunge oder der Fokus auf den Grunge und auch auf, ich sag mal, der Fokus auf wieder handgemachte authentische Gitarrenmusik.
Ja. Das ist etwas, hast du denn auch das T-Shirt von Nevermind? Also hast du das klassische? Das hast du nicht.
Nein, habe ich nicht.
Das ist ja peinlich. Nee, also wenn das so ein...
Naja, was heißt peinlich? Jetzt hängt halt in H&M. Ich glaube, das finde ich noch ein bisschen peinlicher. also das fand ich halt auf jeden Fall. Für mich war das so, okay, sowas habe ich noch nie gehört. Und das war auf jeden Fall in meiner kulturellen Wahrnehmung auch ein ganz großer, eine große Veränderung, die halt auch stattgefunden hat, weil das ist natürlich jetzt viel angelesenes Wissen, aber ich glaube, man kam ja so aus den 80ern raus, die Ende 80er, die waren ja alle sehr, die waren natürlich auch politisch, ne? Also auch durch Tschernobyl, durch den Mauerfall, der ja Ende der 80er passiert ist und Ende 80er waren ja sehr hedonistisch auch geprägt, so mit Synthpop und New Romantic und Duran Duran und auch viel aufs Äußere gelegt. Und ich glaube, was dann sowas wie Grunge und Nirvana gemacht haben, das war dann so, was unter dieser Oberfläche dann einfach auch war. Und für die ganze Generation, die auch so viel Resignation erlebt hat und sich unverstanden gefühlt hat und vielleicht auch keinen Platz in der Welt zu haben, da wurde das dann wieder so ein bisschen, wurde das wieder in den Vordergrund gerückt und natürlich hat sich dann auch der Mainstream dann wieder drauf gestürzt und alles wurde weggesigned, was irgendwie eine Gitarre in der Hand hatte.
Jonas, kannst du dich erinnern, dass du Nirvana irgendwann mal im Radio gehört hast?
Naja, das war ja ganz früh, Anfang der 90er. Ich musste jetzt gerade nur so ein bisschen schmunzeln, weil der Stenger hier in die ganz tiefen Themen reingegangen ist, politisch und eine Stimme gegeben und ich musste gerade denken, wo war ich in den 90ern? Also ich kann es mal kurz umreißen. Ich hatte einen strohblonden Fukuhila, eine psychedelisch farbene Brille auf der Nase und habe die Schlümpfe gehört. Ja. Also diese hochgepitchten Coverversionen aktueller Hits. Also das war die Stimme meiner Generation in den 90ern. Es tut mir leid, dass ich jetzt so frevelhafter bin.
Nee, es kann ja immer eine Koexistenz geben. Ja, also ob du das im Radio, eine gute Frage. Also ich glaube, spätestens als ein Smells Like Teen Spirit irgendwie die Charts geändert hatte, musste ja Stefan wahrscheinlich Antenne Bayern auch mal Smells Like Teen Spirit spielen.
Da war ich noch nicht bei Antenne Bayern, Da habe ich noch Radio in Nürnberg gemacht und zwar beim jungen Dance-Sender N1 und deshalb war für uns natürlich Nirvana auf Platz 1 Pain in the Ass, weil der größte Konkurrent der jungen Zielgruppe war Gong. Ja. Und ich weiß noch, dass die sind dann erst bei Come As You Are eingestiegen. Die waren bei der Nummer 1 waren die auch ziemlich, ziemlich vorsichtig noch, weil das war schon harte Musik fürs Radio. Eigentlich zu harte Musik fürs Radio. Absolut. Aber ich darf euch sagen, während ihr so, also der eine mit dem Nirvana, der andere mit den Schlümpfen und bei mir ist es noch trauriger, weil ich saß damals im piefigen Büro, hab mir die ganze Musik angehört als Musikchef von N1 und hab bei jedem Song überlegt, kann man den spielen, kann man den nicht spielen, ist der zu hart, ist der zu weich, hat der zu viel Gitarre, ist der zu doof. Es gab ja auch wahnsinnig viel doofe Musik in den 90ern, die aber super erfolgreich war. Und das war meine Hauptaufgabe mit diesem Musikjahrzehnt, war eigentlich als Musikverantwortlicher eines Mainstream-Radiosenders zu unterscheiden zwischen, das ist zu großer Schrott, das ist gerade noch spielbar und das ist genauso wie die 10 Nummern, die wir schon spielen, also passt's.
Ja. Da habe ich ja eine Frage, ne? Wir sind ja in den 90ern, in dem bunten Jahrzehnt, wirklich, wir tanzen ja auf dieser Linie zwischen Schrott-Trash und hörbar cool Nirvana und sowas. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Welche dieser Bands sind denn bei dir ja in den Giftschrank gekommen? Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Pur sprechen und die Kelly Family, lief das bei dir? Hast du das durchgewunken oder hast du gesagt, nee, bitte nicht?
Du meinst im Radio, in meiner Verantwortung? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall habe ich jemals bei N1 mich getraut, einen Pur-Song zu spielen. Das wäre Hochverrat gewesen. Wir haben damals alle 15 Minuten Snap mit the Power gespielt damals und dann natürlich Rhythm is a Dancer in den 90ern. Der lief gefühlt alle 10 Minuten. Aber die Kombination aus Snap, Pur, Nirvana, stell dir mal das Musikformat vor. Das ist vielleicht heute lustig, wenn man denkt, so alles querbeet, aber damals unvorstellbar. Hat mit Formatradio ja nichts zu tun.
Snap, ja. Übrigens Frankfurter Produktion. Sound of Frankfurt, Ancelotti und Münzing. Kommt hier 20 Minuten von hier entfernt. Also da hat man was auf eine Art erfunden. Ist natürlich auch alles, also wenn wir schon jetzt bei dem Thema sind, das ist ja dann quasi alles so eine, das ist ja auch alles aus Amerika rüber geschwappt. Das war ja quasi so die aufkommende Dance- und Hauswelle, die ja eigentlich in Chicago entstanden ist. Und dann auch natürlich in Europa, vor allem in England und, naja gut, bleiben wir mal bei Europa, erfolgreicher war als in Amerika selbst. Und ja. Das ist natürlich, dass das hier eingeschlagen ist, beziehungsweise eine eigene Version davon gemacht wurde mit dem Sound of Frankfurt, das war krass, das war richtig gut und das war etwas, wo sich der Mainstream, aber auch die Menschen, die irgendwie ins Dorian Gray oder ins Omen oder so gehen, wo sich drauf einigen konnten und das war geil. Also da muss man schon sagen, okay, das war Musik, die aus sich heraus entstanden ist, die auch ich sag mal clubaffine Menschen, die selbst dort auflegen, DJs, Produzenten, das so aufgefasst haben, gesagt, okay, das bringen wir raus und das ist ja rund um den Globus gegangen. Ne? Also das war.
Aber meinst du jetzt mehr so ein Eurodance oder meinst du eher so die Techno-Rave? Weil da gab es ja auch wahnsinnig viel so Marusha und Westbam und das alte Zeug. Meinst du eher das oder meinst du mehr so diese unfassbare Eurodance-Welle mit Snap und Culture Beat und
das ganze Zeug? Ich glaube, der Ursprung von all dem ist wirklich einfach auch so House-Music, was aus Amerika, Chicago, New York, bisschen härter aus Detroit gekommen ist. Und das ist natürlich ein global umfassender Rhythmus, ein global umfassender Beat. Und dass das dann auch in den Mainstream eingeschlagen ist, das war einfach, das war unvermeidlich und es ist ja auch nicht schlimm und es ist auch gut. Ich glaube, man muss das so sehen, dass Sachen, die aus der Subkultur kommen, dass die natürlich, und man merkt, ey, die haben irgendwo Erfolg. Es gibt ja immer einen Song oder zwei Songs, die eigentlich in irgendeinem Dreckskeller gemacht wurden und dann trotzdem ihren Weg finden in ein Radioformat oder in einen Club und alle fragen, ey, was ist das für ein Titel? Und so wird das nach oben geschwemmt. Und dann merken natürlich alle anderen, Magnanische Industrie, ey, krank, das ist richtig geil, komm, da müssen wir jetzt was Eigenes machen. Und dann werden natürlich dann die ganzen Eurodance-Produzenten hingeschickt. Es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm von Tim Renner und er sagt in diesem Buch, die Labels und die A&Rs, also die quasi die Tracks zusammensuchen und lizenzieren, die sind von Home Recording Studio zu Home Recording Studio gezogen mit einem Scheckheft und haben denen die Sachen vom Sampler, vom Computer quasi weglizenziert. Und,
das glaube ich.
Ja, und da kommt natürlich auch der Schlumpfen Cowboy Joe und Daddy DJ.
Genau.
Aber es kommen auch ganz fantastische Nummern wie von Culture Beat, von Mr. Vane oder eins meiner Lieblings ist Inside Out von Culture Beat oder auch Dune mit I Can't Stop Raving. Fantastische Nummer, also wirklich.
Ja, klar. Aber es gab eben auch so Nummern wie Fred, Don't Have Sex With Your Ex.
Ja, ja.
Lily, Free Your Willy und Fred, Come to Bed. Und also, weißt du, das war dann so, oh, wir hatten, kennst du es gar nicht, Jonas?
Weil du vielleicht in der Schlumpfen-Version.
Nee, kennst Erotic nicht.
Erotic, da gab es so eine ganze Trilogie. Also erst, was war das, Stefan? Max, Don't Have Sex With Your Ex.
Damit ging's los.
Da
hat man sich gedacht, ach, lustig.
Da gab es so eine Retourkutsche mit Fred, Come to Bed. Cause my Max is, has sex with his sexy ex, grandioser Song.
Das findest du als grandioser Song?
Nein, um Gottes Willen. Also ich wollte sagen, ich wollte das eigentlich so ironisch rüberbringen. Und dann gab's noch Willy use a Billy. Also er soll ein Kondom benutzen. Was
mit Lily und Billy.
Genau. Und dann war's auch schon vorbei mit Erotic. Ja.
Aber es weiß nicht, wenn es jetzt nur Erotic gegeben hätte, dann hätte ich ja gesagt, alles gut, lustige Idee. Aber zeitgleich gab es ja noch 37 Tracks von Masterboy.
Ja.
Please give up, don't give me up, come in, feel the heat, feel the down. Das wurde eine solch unfassbare Überschwemmung an diesen alles gleich klingenden Songs, dass ich mich immer gefragt habe, wenn man sich in den 80ern mit der Modern Talking aufgeregt hat, die gleichen Leute hätten eigentlich in den 90ern, wenn sie so ein Masterboy-Album gehört haben, aus dem Fenster springen müssen, weil man hat immer gesagt, Modern Talking, die haben 6-mal den gleichen Nummer-1-Hit gemacht. Das haben die ganzen 90er über gemacht.
Ja, absolut.
Mit diesen Eurodancer.
Aber es ist ja schon interessant, dass da so viele sex- oder körperbezogene Songs kamen. Also ich musste gerade denken an hier, I'm too sexy for my shirt.
Das finde ich wirklich richtig geil. Also muss ich sagen, das finde ich richtig gut. Und Don't Talk, Just Kiss finde ich auch richtig gut. Da würde ich mich jederzeit dafür verbürgen. Die war nicht noch smart. Don't,
hat eine gute Hook, definitiv.
Aber hat dich das damals in deiner Kindheit sehr beschädigt, Jonas? All diese Sexgeschichten in den 90ern in deiner Musik, als du noch klein warst und eigentlich Schlümpfe hören wolltest. Und,
naja, der Punkt ist ja, also erstens habe ich noch kein Englisch gekonnt und zweitens das Thema mit den Schlümpfen, also für alle, die sich nicht mehr erinnern, es gab quasi zu den aktuellen Pop-Hits oder Techno-Hits immer eine kindergerechte Version. Das wurde mit hochgepitchten Stimmen aufgezeichnet, ganz billig produziert und gerne auf Kindergeburtstagen, wie auf meinen, aufgelegt. Und ich habe vorhin noch mal in Vorbereitung reingehört, um mich da einzugrooven. Das ist so schlimm. Und weil du gerade gesagt hast, ob ich geschockt war von diesen sexy Lyrics, ne, die Schlümpfe haben das natürlich alles so ein bisschen weicher gemacht. Und zwar, es gibt doch bei irgendeinem Song hier von Fettes Brot, gibt's doch irgendwie so die Line und bin gef***t vom Schicksal. Und die Schlümpfe haben halt ehrlich draus gemacht, ich bin gezwickt vom Schicksal.
Durftest du da selber schon Musik hören? Weil wir haben ja in den letzten Folgen immer wieder gehört, dass deine Eltern dich sehr beeinflusst haben mit dem, was die an Musik gehört haben. Haben die geguckt, was der Jonas da hört für eine Schlümpfe-CD? Und haben die geguckt, ist da auch gezwickt? Nicht das Originalwort drin? Oder warst du da schon so eigenständig, dass du entschieden hast?
Die Schlümpfe-CDs, die wurden dann halt einfach am Kindergeburtstag geschenkt. Und das war insofern kuratiert, weil wenn da Schlümpfe drauf sind, dann wird er wahrscheinlich nicht von vom Schicksal sprechen, sondern halt gezwickt vom Schicksal. Was mir vorhin noch gekommen ist, als ich heute Vormittag mal in die Schlümpfe nochmal reingehört habe, ich habe ja tatsächlich ganz lange gedacht, die Schlümpfe wären das Original. Mir waren damals als Kind noch nicht das Prinzip einer Coverversion klar. Und irgendwie hat man diese Melodien aufgeschnappt und dachte so, ja geil, die haben ja echt gute Hooks, die Schlümpfe. Also,
und was für ein Output, ne? Also die haben ja nur Hits.
Nur Hits und nur so Ohrwürmer. Klar, die Lyrics sind nicht immer on point, aber und ich dachte auch, und da musste ich mich dran erinnern, es kam heute wieder zurück, die Erinnerung, dass ich mit einem Schulkameraden aus der Grundschule, haben wir uns so über Musik unterhalten, und dann sage ich ihm so, ja, also meine Lieblingsmusikrichtung ist Techno. Und dann sagt er, ja, was ist denn Techno?
Ja, also Techno ist immer, wenn die Stimmen so hochgepitcht werden, wie bei den Schlümpfen.
Und ich dachte ganz lange, dass das der Inbegriff von Techno ist. Ich glaube, beim Stenger stellen sich jetzt alle Haare auf. Das hört als
Mucke. Ich leg mir schon meinen nächsten Diss zurecht, aber erzähl weiter.
Ja, ich dachte wirklich, das wäre Techno. Also wenn die Stimme hochgepitcht ist, okay, alles klar, Techno ist angesagt.
Ja, es gab ja von U96 gab es ja das Boot, hieß der Song. Ja, wo jemand diesen Das Boot-Soundtrack, Alex Christensen hieß er. Alex war der Produzent von U96, genau, und der hat quasi auch in diesen Song, in das Boot, 1-2-3 Techno reingebracht.
Ja.
Und ja, auch wenn das kein Techno war, war das vielleicht für die Leute aufgrund auch von dem stampfenden Beat und so ein bisschen den Synthes und allem drum und dran, war das so, hallo, guten Tag, ich bin ein Techno-Song. Obwohl jeder, der wirklich Techno gehockt hat, wahrscheinlich es gehört hat, es Kotzen gekriegt hat. Weil das ist, war für die Szene natürlich kranker Sellout und so, wie es immer für die Szene ein Sellout ist. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass es einfach nur so, okay, Techno ist Uts, Uts, Uts und noch eine Synthi-Line und Arpeggio und Bass und irgendeine eine Sängerin mit einem Rapper vielleicht drauf, was vielleicht dann noch wieder ins Eurodance reingeht. Aber im Kern ist das alles aus einer Sache entstanden und dem einfach mal so einen Begriff zu geben, um vielleicht auch den Lieschen Müller eine Vorstellung davon zu geben, okay, so in der Art klingt Techno. Macht Sinn.
Also ich kenne dich nicht so gut, Stenger, aber du bist schon so ein bisschen, so erlebe ich dich jetzt, so ein bisschen der Bewahrer der guten Musik, oder? Also du schaust schon, wo kommt es her und was machen die Menschen und Produzenten und Musiker damit, oder? Täusche ich mich?
Ja, also ich interessiere mich natürlich sehr für Musik und also vieles, was ich auch sage, also auch mit den 80ern und so, das habe ich ja nie, da war ich zwar am Leben, aber habe das nie bewusst irgendwie mitbekommen. Das ging dann erst so in den 90ern los, wobei man halt auch jetzt auch viel mehr Hintergrundwissen über die Situation hatte und wo Musik herkommt und wie etwas entstanden ist und wie auch dann etwas überschwemmt wurde, also wie etwas den Markt überschwemmt hat. Aber diese Sache mit dem Markt überschwemmt, das, da können wir auch in die 60er gehen, da können wir auch einen Podcast über die 70er machen oder über die 80er, das hat es einfach schon immer gegeben. Also das, und ich habe mich auch schon längst davon entfernt zu sagen, ja, 1970 war die Musik besser. Nein, war sie nicht. Ich glaube, wo.
Nee, aber nicht so doof. Also weil du, also du in den 70ern finde mal drei Titel, die heißen Willy Use Your Billy und Freddy Come to Betty.
Finde ich dir raus. Also da gab's auch schon sowas wie na, wenn wir alle Endline wären, da wäre die Welt nur halb so schön. Also das ist ja Kindergarten Faschingsmusik.
Das war 80er, ne? Das war der Endtanz, das war der erfolgreichste Song der 80er. Ja, in Deutschland.
So. Ja, aber da wissen wir ja schon, wo die Messlatte hängt. Ich glaube, worüber wir auch bei den 90ern sprechen sollten, ist auch Zugang. Also Zugang zu Musik, Bezugsquellen. Also jeder, der jetzt irgendwie meckert, der nach 2000 geboren ist und hat jetzt gerade mal kurz kein Netz, um sich irgendein Video reinzusehen oder sowas, muss ich mal kurz ganz direkt die Leute ansprechen, halt dein Maul. Also also fangen wir mal da an. Michael Jackson bringt sein neues Video raus in 1990. So, dann hieß es, wenn du das sehen willst, das allererste Mal, musst du um diese Uhrzeit diesen Sender einschalten und du solltest am besten irgendwie einen Kassettenrekorder am Start haben, damit du es noch ein paar Mal gucken kannst, weil danach ist es erstmal vorbei. Aber gut, so ein Michael Jackson Song, der wurde ja dann immer und immer wieder gespielt. Also da war nichts mit, ich gehe mal auf Spotify und höre mir das an oder ich gucke mir das auf YouTube an oder sowas, sondern du musstest an einem gewissen Zeitpunkt dort sein. Wenn du das Lied haben wolltest, musst du in den Plattenladen gehen und musst dir die Maxi-CD kaufen. Oder du hast einen Kumpel, der die schon hat und du musst ihm eine Kassette geben, dass er es dir überspielt. Also ich, das ist schon mal eine ganz andere Herangehensweise und auch ein ganz anderes.
Das war übrigens sogar für einen Radiomacher wie mich. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als Black or White, es hieß, der neue Michael Jackson Song kommt raus. Da war es nicht wie heute, dass der irgendwann digital irgendwo reinläuft und dann ist er da, sondern da kam ein Bote mit einem Koffer.
Oh, geil.
Und dann hieß es, der kommt irgendwie an dem und dem Tag um 9 Uhr und bringt Black or White vorbei. Und wir waren alle im Sender und haben auf den Boten gewartet. Und dann ging es schon drum, war der zuerst bei Bayern 3 oder war der zuerst bei der Antenne? Wieso kommt er nicht zuerst zu uns? Okay, wir waren ein kleiner Lokalsender. Ja. Aber dann kam dieser Bote von der Plattenfirma mit einem schwarzen Koffer, lief da durch, begleitet von, ich glaube, zwei Bodyguards oder zumindest zwei großen, kräftigen Kerlen. Und dann ist der ganz nach hinten durchgelaufen ins Büro vom Programmchef. Und da hat er den Koffer auf den Tisch gelegt und dann hat der so den aufgeklappt und dann war da drin so alles mit Schaumstoff und eben eine, es gab noch kein Cover, sondern es war eben eine Erstpressung oder eine der ersten Pressungen von Black or White.
Geil.
Dann hat er gesagt, hier ist sie. Und dann ist der Programmchef zum CD-Spieler, hat das Ding reingelegt, hat auf Play gedrückt und dann ging das ja los, Black or White geht ja los mit diesem komischen Macaulay Culkin-Intro mit Wir standen alle so rum und du traust dich ja nicht, wenn die Leute von der Plattenfirma da stehen und sagen, hier ist das neue Werk von Michael Jackson, stehst du ja nicht hin und sagst, was ist denn das für ein Scheiß? Also wir haben da gehört so, mit das lauter
leise. Und standen alle den so Dialog kann ich auswendig so, zwischen seinem Vater und dich. Und
mach mal, weil ich kann es nicht, wie du gerade hörst.
Turn that thing off. Das ruft er erst, dann geht er die Treppe hoch und sagt dann, I told you to turn that thing off, it's too late and it's too loud. Und dann Macaulay Culkin so, but Dad, this is the best part. Und das ist, dann sagt er, you are wasting your time with this garbage, now go to bed. Und dann macht er die Tür zu und das Michael Jackson Poster fällt hinter der Tür runter in so einem Rahmen und zerspringt und fällt auf den Boden und dann schiebt er ja die Boxen unten rein und mit der Gitarre haut er quasi dann seinen Vater irgendwie raus. George Wendt heißt der Schauspieler, der hat bei Cheers mitgespielt, jetzt fällt mir's wieder ein.
Das war so der Moment, da standen wir also alle vor diesen Lautsprechern und haben dieses Gespräch gehört und wie der dann da auf der Gitarre sich einen abgurgelt und haben alle gedacht so, okay, das ist also die neue Michael Jackson Nummer, was machen wir damit, die können wir ja nicht spielen. So zumindest nicht, kann man das wegschneiden, das ging so. Aber du hast natürlich das nicht sagen können, sondern du standst da und alle haben so, und als es dann losging, ich weiß noch, dass der damalige Musikchef, ich will ihn nicht dissen, ich sage nicht, wie er heißt, ich war da noch nicht Musikchef, der hat gesagt, das ist eine scheiß Nummer, die wird nix. Diesmal hat das übertrieben. Und ehrlicherweise muss ich sagen, alle haben sich das ein bisschen gedacht. In dem Moment, weil man hatte so diese Bad-Nummern und diese wahnsinns-eingängigen Hooklines im Kopf und Black or White hatte natürlich auch die Mörder-Hookline, aber das hat ja am Anfang so ein bisschen gedauert, sich da reinzuhören. Und das war, das kann ich mir noch sehr gut dran erinnern.
Aber krass, meinst du, diese ganze Tamtam, der war authentisch, also auch mit den zwei Bodyguards oder also, dass die da aufgetaucht sind mit der Platte, das war schon so ein bisschen Show, ne?
Das war alles Show. Okay, das war alles natürlich klar. So, hallo, es geht um Michael Jackson. Bei Cher war es nicht so. Ich habe Believe Ende der 90er bei Antenne Bayern gehört. Dann habe ich den von der Plattenfirma angerufen und habe gesagt, wieso haben die Believe und wir nicht? Dann hat er gesagt, ja, ich schick's dir rüber. Also das war schon, also Michael Jackson war da schon eine andere Kategorie natürlich. Ne?
Aber hatte der diesen Koffer an so einer Handschelle dran? Haben die das noch?
In deinem Kopf sind jetzt die Bilder. Ne? Ja.
Wie der in Nürnberg da durch die Redaktionsgänge läuft mit einem Koffer und Handschellen und dann so Typen mit Sonnenbrillen links und rechts. Und ihr hört dann andächtig diesen Michael Jackson Song. Ja, wobei, was man ja sagen muss, ich meine, Black or White war ein Riesenhit von Michael Jackson, aber er konnte nicht mehr diesen ganz riesengroßen Erfolg haben wie in den 80ern, ne? Also die Verkaufszahlen waren nicht mehr ganz so hoch, obwohl sie immer noch astronomisch waren.
Aber Michael Jackson hatte halt auch diesen Anstrich, wenn der was bringt, dann ist das absolut over the top und unverständlich, wie man auf sowas kommen kann. Und mit der Erwartungshaltung gehst du dann daran. Und das muss man auch noch dazu sagen, nur zur Erklärung, es war nicht so wie heute, dass die Nummer einfach auf den Markt geworfen wird, jede Woche was Neues, sondern die Radiosender haben das Ding ja 2-3 Wochen bekommen, bevor es überhaupt in den Verkauf gegangen ist. Ja. Also die Radiosender haben die Kundschaft quasi warm gespielt mit dem Song und damit die Leute dann zum VÖ-Tag die Geschäfte stürmen konnten und sagen können, so und jetzt hole ich mir das Ding. Und deshalb durfte das auch niemand vorher hören und deshalb haben die auch so ein Bohai gemacht mit dieser Lieferung, nicht dass dem aus Versehen, bevor er den Sender betritt, die CD runterfällt und irgendeiner nimmt die mit rein und kennt den neuen Michael Jackson Song schon.
Ein Leak sozusagen, würde man heute sagen, im Internetzeitalter. Man darf aber Michael Jackson auch nicht vergessen, dass der halt einfach 10 Jahre zuvor das größte Popalbum aller Zeiten bis heute unerreicht in Verkaufszahlen, in Nachwirkung die Pop-Blaupause hingelegt hat, also dass er in den 90ern, ich glaube, Michael Jackson hat in den 90ern immer noch gut Geld verdient, aber der hatte schon 10 Jahre zuvor einfach das größte Album aller Zeiten auf den Markt geworfen und das ist natürlich schwierig, da dann die Bad Tour danach, das war ja auch einer der größten Tourneen überhaupt, also ich glaube, der Michael Jackson hat genug Eindrücke und genug Inspiration hinterlassen und auch den Weg vorgegeben, so geht's, so macht man eine Pop-Produktion. Ich glaube, da Das ist, Michael Jackson hat dann immer noch gut abgeliefert. Und man konnte sich ja auch so ein Musikvideo dann auch auf Kassette kaufen. Also ich glaube, es war natürlich in den 80ern Thriller. Das Musikvideo gab es auf einer VHS-Kassette. Und alles, was ja in diesem Zuge rausgekommen ist, auch dann bei Dangerous, also wo auch Black or White drauf war, das war ja auch dann eine, die habe, ich hatte auch die VHS-Kassette mit allen Musikvideos, mit Konzertausschnitten und so weiter, weil da war nichts mit YouTube. Du musstest ja die Kaufkassette holen oder hast halt irgendwo aufgenommen, zum richtigen Zeitpunkt vorm Fernseher gesessen und hast dir irgendeine Leerkassette genommen, wenn du eine hattest, dann hast du das halt aufgezeichnet und hast das reingezogen, ne? Immer und immer wieder. Und es war ja auch wichtig bei so einer Premiere, dass du das auf dem Schulhof erzählen konntest. Ja, ich hab's schon gesehen, ey, ist voll geil, ey. Was, du hast noch nicht gesehen? Nee. Das war ja auch so eine Sache. Genau. Also Verfügbarkeit, Zugang und Coolness, dass du das halt auch gesehen hast und drüber reden konntest.
Ja. Aber jetzt halt eine Frage, weil du gerade sagst, Schulhof und Coolness. Mhm. Irgendwer muss doch auch die Kelly Family gekauft haben, muss Pur gekauft haben, muss sich Scooter angehört haben. Die ganzen Sachen, das waren ja Riesenhits in Deutschland. Wo waren die alle? Waren die auf dem Schulhof? Haben die das gesagt? Sind die mit Kelly Family T-Shirts rumgelaufen?
Das haben die sich nie getraut.
Und Pur T-Shirts?
Das haben die sich nie getraut. Nee, also ich glaube, für mich war dann, also gut, ich bin jetzt immer noch bei Grunge, das kam dann so auf und es war sau cool und es hat Spaß gemacht. 93 ist Kurt Cobain dann gestorben und ich glaube, dann war das für einen auch selbst so, ich spreche es nur aus meiner Warte raus, so auf der Suche, okay, wo kriege ich neue Musik her, wo kriege ich coole Musik her? Natürlich war da für mich MTV das Sprachrohr überhaupt, weil es Viva noch nicht gab und MTV war immer irgendwie ein bisschen cooler so, ne? Also war immer Hochglanz, international, hatten auch viele Formate wie Headbangers Ball zum Beispiel. Also da wurde ganz viel Kultur bedient auch und ganz viele Musikgeschmäcke. Und ich glaube, daran hat man sich auch so orientiert. Auf dem Schulhof wurde natürlich weitgehend dann auch so der Mainstream angespült. Aber je älter man wurde und in den höheren Klassen dann, wurde die Musikgeschmäcker wurden dann auch sehr speziell. Also wir hatten eine starke Metal-Fraktion oder Rock-Fraktion, Leute mit Guns N' Roses T-Shirts, Leute mit Aerosmith T-Shirts, mit Iron Maiden T-Shirts, mit Manowar T-Shirts. Also wenn da einer mit einer Kelly Family oder mit einem Prinzen T-Shirt aufgelaufen wäre, der wäre einfach getötet worden. Also
Moment, ich weiß ja nicht, auf welcher Schule du warst und wo sich diese Schule befindet.
Vielleicht sagst du das doch.
In Hößbach, okay. Weil, also ich weiß schon noch, wir waren ja damals auf Schulhöfen dann schon unterwegs.
Ja.
Und wir konnten uns die Kelly Family nicht leisten, aber hier die, vor allem die Mädels,
ja.
Für die waren ja die, vor allem die Jungs in der Kelly Family waren ja Sexsymbole damals schon. Mhm. Also bei An Angel, die haben ja den Michael Patrick, haben die ja vergöttert. Also wenn du da gesagt hättest, du hast die Chance, Michael Jackson zu treffen oder den Kelly, dann hätten die meisten Mädels wahrscheinlich mit ihrer blitzenden Zahnspange gesagt, ich mag den Kelly treffen.
Mhm, ja, also auf jeden Fall.
Diese Fraktion gab es schon. Du warst aber dann schon also in der Hößbacher extrem coolen Gang.
Nee, war ich nicht. Ich war nicht in der extrem coolen Gang, muss ich schon sagen. Aber der Musikgeschmack war schon sau wichtig, ne? Also ich bin dann ja dann irgendwann in die Britpop-Phase gekommen, dank der Gallagher-Brüder. Und da war ich ein bisschen alleine mit diesem Oasis. Geschmack. Mit Oasis oder wie man auch spotthaft gesagt hat, No Way This. Dann kam
ehrlich,
ich halt.
Ehrlich, waren die mal uncool? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte, die waren schon immer cool.
Die waren schon natürlich, wenn man das alles verfolgt hat, ne, dann war das natürlich sau cool. Also meine Grunge-Poster sind dann, mussten dann weg, dann war alles voller Oasis irgendwie. Und natürlich ist man dann, ich für meinen Teil, dann so in die Britpop-Phase reingekommen mit auch The Verve, großartige Band, auch abseits von Bittersweet Symphony, Pulp, Blur, da bin ich dann eingetaucht und da war ich ein bisschen allein auf dem Pausenhof, ne? Weil,
ja, aber cool allein. Jetzt möchte ich schon mal wissen, Entschuldigung, jetzt will ich schon mal wissen. Hast du nicht eine, was ist deine peinlichste CD der 90er? Weil das hier ist ja alles cool. Das ist ja alles cool.
Das ja,
ist alles
das so, glaubt ja, da war keine, ich zwar ne, alleine, aber,
ja, da war ich mit meinem Manowar-Shirt und dann wusste ich nie mehr wohin. Und
nee, ich hatte nie Manowar. Ich hatte keinen Zugang zu der Metal-Leute. Ich habe das nicht kapiert. Also, ich muss sagen, Aerosmith hatte eine großartige Zeit, auch mit den Musikvideos. Da kam alle paar Wochen ein neues Musikvideo mit Alicia Keys raus und so. Da hat man drauf gewartet. Das waren geile Storys. Was war meine uncoolste Musik?
Jetzt was? Kommt's raus wahrscheinlich.
Ich hatte
Alben von Caught in the Act.
Sowas
zu Hause.
Nee, das wäre krass. Also dann eher Take That. Ne? Take That fand ich noch irgendwie cool. Die fand ich irgendwie cooler als Backstreet Boys.
Jonas, dich brauche ich nicht fragen, was du für die, was deine peinlichste CD ist, weil das sind die Best of Schlimm für 1 bis 17.
Ja, Moment. Es gibt da tatsächlich also mehr 90er in einem Moment gibt's gar nicht. Ich habe nämlich in den 90ern, lass es 97 oder so gewesen sein, da habe ich meinen ersten CD-Player geschenkt bekommen zum Geburtstag und habe, ich meine, 3 CDs dazu bekommen. Das eine war das Solo-Album von Robbie Williams, wo hier She's the One drauf war.
Wo der dann von der Decke hängt wahrscheinlich, ne? Ist das?
Nee, da war er in so einem Gentleman-Outfit mit so einem einrasierten Seitenscheitel irgendwie. Mhm. Das war noch okay. Dann hatte ich aber auch so eine Compilation von der Kelly Family. Und meine mich liebenden Eltern haben mir dann, glaube ich, auch noch ein Live-Album von Pur geschenkt. Und da waren sie natürlich alle drauf. Und der Hartmut Engler in dieser komischen Zirkusdirektoren-Uniform vorne drauf. Und Vukohila und am besten noch so, weißt du, so ein Ohrring, der so eine Feder ist.
Und ich höre es schon, komm mit mir ins Abenteuerland.
Ja, aber der Eintritt kostet den Verstand, Stefan, das weißt du.
Ja, ganz genau. Den kannst du auch verlieren bei den Pur-Alben. Also ja. Da muss man schon Fan sein. Also.
Na gut, wir hatten es ja gerade mit Zugang. Ne? In meinem Fall war das natürlich alles irgendwie kuratiert durch meine Eltern, die mir halt die CD geschenkt haben oder nicht. Oder es lief halt im Kassettenrekorder von meinem Vater im Auto. Aber ja, also wobei ich sagen muss, so Pur für ein kleines Kind ist das ja eigentlich schon okay Musik für die 90er. Das ist natürlich weit weg von der Hösbacher ach so coolen Schule vom Stenger.
Naja, okay, so cool, ist was also, gefällt.
Ja, also ich würde, ach so coole Schule, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es war dann, also Musikgeschmack, ne, das war eine Währung. Das war wirklich für mein Empfinden, weil ich aber auch sehr musikaffin bin, ne. Also es gibt Leute, die haben mich einfach die neue Bravo-Hits. Okay, ich glaube, irgendeine Bravo-Hits war meine uncoolste CD. Also, aber das war dann, aber da muss man auch sagen, das hat man sich dann auch gekauft, um auch irgendwie so einen Allround-Blick auch mal zu haben. Und da ist ja auch mal so ein Green Day mit Basket Case oder sowas drauf gelandet, ne? Was war meine ich mache jetzt keinen Scheiß.
Wenn du wenigstens gesagt hättest, es ist irgendeine Kuschelrock, aber also
ja, die hatte man die ja Bravo auch. Also die hatten ja alle. Das war bei so einer Mutter-CD. Also die hat meine Mutter gekauft und die hatte man natürlich auch und dann war dann so Everything I Do, Do It For You mit Bryan Adams drauf. Aber ich mag
das
Bryan
Adams. Hast du dann angehört oder hast du es gehört oder nicht?
Naja, man hatte ja irgendwie zwischenzeitlich auch mal nichts anderes, ne? Also es gab ja dann so eine kleine, immerhin besser als Stille. Ich gehe mal gerade das Briefing durch von dir, Jonas. Vielleicht macht's da wieder Klick. Mhm. Also es könnte sein, dass ich vielleicht eine Tic-Tac-Toe-Maxi-CD von Ich finde ich scheiße hatte. Darauf lasse ich mich noch runterhandeln. das könnte sein.
Soll ich euch sagen, dass ich weiß, dass es damals eine Riesendiskussion gab. Ich glaube, Antenne Bayern hat damals weder Ich finde dich scheiße noch Verpiss dich. Ja. Gespielt, weil sowas konnte man damals nicht im Radio spielen.
Aber haben die dann Und Warum oder Mr. Wichtig, haben die das dann gebracht? Oder haben
Mr. Wichtig schon. Mr. Wichtig war wie DJ Bobo, nur halt auf Deutsch. Und warum?
Und warum?
Weiß nur für den Kick, für den Augenblick. Ey, habe ich letztens, genau. Ich hatte letztens von Mr. Wichtig hatte ich eine Single in der Hand, also eine Maxi-LP hatte ich in der Hand. Ne? Ich hätte fast gekauft.
Siehst du mal. Ja, war die von ich dachte, die hast du noch aus den 90ern mitgenommen.
Nee, um Gottes Willen, 90er war ich wirklich so CD-mäßig. Ey, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich schätze mal ab Britpop, ab Oasis, vorher auch mit Green Day, Basket Case, Dookie. Ich habe sogar von Green Day noch den Woodstock-Auftritt. 1994 habe ich mir, wir hatten einen sehr guten, also wir haben ja immer noch einen CD-Müller hier, hat eine super geile Auswahl gehabt an Musik, auch sehr gut kuratiert und sehr gut gepflegt. Ich glaube, spätestens ab da war ich dann wirklich so, auch sowas wie Ärzte mit Bestien-Menschengestalt, später Planet Punk, Insomnia, Faceless, so Geschichten. Also ich glaube, ab da habe ich wirklich ein bisschen auf meinen Musikgeschmack aufgepasst, muss ich sagen.
Ja. Kennt ihr Latour? People Are Still Having Sex.
Ach, da sind wir ja wieder in der Schmuddelecke hier.
In der Schmuddelecke. Oder The KLF.
Ja, KLF finde ich großartig.
Ne, das war auch so, das war so laute.
Ja. Und auch geil waren, wie hießen sie? Was war nicht Sisters of Mercy? Es war dieses Crucify. Army of Lovers fand ich krank gut. I'm crucified. Super geile Nummer. Und auch sehr frech. Das war ja, glaube ich, auch so eine LGBTQ-Truppe.
Total.
Super. Ja. Also wirklich sehr, sehr, sehr progressive Act.
Sagt dir einer dieser Künstler was, Jonas? Also kannst du damit irgendwas anfangen?
Also bei den letzten, nicht so richtig. Ich dachte nur gerade, als der Stenger gerade Mercy gesagt hat, meint er No Mercy. Was ich auch so geil finde. Wie kann man eine Band No Mercy, No Mercy, keine Gnade. Und dann kommt Where do you go, my lovely ding, ding, ding,
ding, ding. Ja, das war dann so der Latin-Pop-Einschlag.
Ja, aber dann nenn das Ding doch nicht No Mercy.
Ja, No Mercy, keine Gnade, keine Vergebung. Weiß nicht, also ich kann das
bei der Musik kann man schon sagen, also keine Gnade an die Konsumenten. Also Where do you go, geht ja noch. Also No Mercy hatten eine Ballade, When I Die. Da fiedeln dir, aber da zieht's dir die Fußnägel hoch, Jonas. Das ist ein Hörtipp für dich. Hör dir No Mercy mit When I Die an. Das ist ein
Hype. Aber der wird sie ja im Plattenladen dann auch denken, oder? No Mercy, When I Die. Das ist irgendwas ganz Hartes und kaufst dir das Ding. Das ist ja Etikettenschwindel. Du kommst dann raus und hast dann hier volle Boygroup-Power.
Ich glaube, die CD war schon so aufgemacht, dass man gesehen hat, dass es jetzt nicht irgendeine Black-Metal-Band oder so ist. Ich glaube, das hat man schon von vornherein irgendwie gesehen.
Hey, gleich geht's weiter. Aber ganz, ganz wichtig, wenn euch gefällt, was ihr gerade hört, dann unterstützt Giganten von gestern. Das geht ganz einfach, dauert nur 10 Sekunden. Folgt dem Podcast jetzt direkt auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr uns sonst so hört. Einfach den Button aktivieren. Und lasst auch gerne eine Bewertung da, natürlich 5 Sterne, und schreibt uns einen kurzen Kommentar zur Folge. Zum Beispiel, welchen Musikstar sollten wir im Podcast als nächstes besprechen? Das bringt uns eine Menge. Also bitte folgen, bewerten, kommentieren, jetzt gleich. Und dann geht's auch schon wieder zurück zur Folge.
Also ich darf noch einen Teaser loswerden, ja, das sage ich euch erst am Ende, falls es euch interessiert. No Mercy ist ja aus dem Hause Frank Farian, also der hat ja, der Boney M. gemacht hat. Mhm. Und der hat auch den Song produziert, der in meinem ganzen Leben als Radiomensch mein größter Irrtum war. Der Plattenfirmenvertreter war da und hat gesagt, das ist die CD, das wird ein Riesenhit. Da habe ich gesagt, das ist so ein Scheiß, das wird nie was.
Okay,
dann wurde das ein Megaseller bis heute.
Das ist ja auch dem John Niven passiert, der Kill Your Friends Kill Your Friends das Buch geschrieben hat über die Musikindustrie in den 90ern. Ein ziemlich zynischer Roman, ist einer meiner Lieblingsromane. Und der hat da damals auch als A&R bei einer Plattenfirma gearbeitet und hat Coldplay abgelehnt, hat gesagt, das ist Radiohead für Dumme, das will keiner hören. Das war doll, wow. Ne? Und hat aber noch danach gesagt, das ist so die Story, wenn er im Interview ist, das muss er immer, und es ist so sein Running Gag, der wird immer wieder gefragt, ja, sie haben ja mal Coldplay abgesehen, und sagt er aus lauter Zynismus, sagt halt, ich finde es immer noch scheiße, ich sehe da immer noch nichts drin. So, weißt du wie halt, ne? Oder der Dude, der die Beatles abgelehnt hat, ne? Aber da denke ich mir manchmal, ey, wenn die da zugesagt hätten, vielleicht hätte es auch irgendeinen anderen Weg genommen, ne? Also das ist ja auch immer so eine Sache. Wir hatten ja schon so von Bezugsquellen, also wenn du einen Song haben wolltest, war es ja so, okay, entweder du holst ja die CD, du holst ja die Maxi-CD. Compilations waren eine große Hilfe, vor allem in Musikmagazinen. Also wenn du dich informieren wolltest, ey, was ist gerade so on, hast du ja wieder die Bravo gekauft, und wenn der das dann irgendwann zu seicht war, hast du dann mal einen Musikexpress genommen, denn da gab es ja auch immer CDs, so Compilations mit Bands, so was ist jetzt gerade in dem Magazin drin, was wird präsentiert, und da hattest du dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Bands, wovon du 5 irgendwie nicht so geil fandest, mit 4 konntest du was anfangen und mit dem Rest fandst du, okay, da holst du dir mal eine Platte. Das war auch so eine Sache, also da war nichts mit natürlich Musikpresse oder Musikfernsehen, ja, aber so eine Zeitschrift, wo es ja davon, ich glaube, fast keine mehr gibt oder nur noch in sehr kleinen Auflagen, weil die ja auch am Krepieren sind. Das war auch so ein Bezugsding dann irgendwann später, um zu gucken, okay, was ist gerade so on, was könnte dir gefallen? Total.
Also da würde ich jetzt gerne den Jonas fragen, weil also du in deiner behüteten Kindheit mit deinen kuratierten Schlümpfe-CDs, hast du dann irgendwann für dich in den 90ern noch die Bravo entdeckt?
Die Bravo, naja, nee, das war ja noch ein bisschen heftig. Also ich war 10 am Ende der 90er, also das wäre noch ein bisschen zu heftig gewesen. Ich habe eher die Wendy meiner großen Schwester mal geguckt. Aber ich
was hast du gelesen? So? In was hast du geblättert als Kind?
Also ich hatte so ein bisschen Mickey Mouse und was gab's denn da noch so für Kinderheftchen? Also die Wendy meiner Schwester, weil die hatte ein Abo, und die Geolino. Aber was eine wichtige Bezugsquelle war tatsächlich Kinderkanal, der ja aufkam, ich glaube 1997. Mhm. Und die haben immer mal wieder aktuelle Pop-Acts gehabt. Ich meine, dass ich über den Kinderkanal hier Fool's Garden mit Lemon Tree entdeckt habe. Dass die wirklich so im Tigerentenclub oder wie die Sendungen hießen, mal da waren und das gespielt haben. Und das sind ja einfache Melodien, die gehen dir ja auch als Kind total rein. Ja? Mhm. Oder was natürlich auch ein Thema war, gerade so gegen Ende der 90er, da durfte ich ja dann auch schon ein bisschen länger wach bleiben, dann abends mal Wetten, das gucken. Und als ich jetzt so die Jahrescharts mal durchgegangen bin, ich erinnere mich noch an den Moment, als Wes mit Alane 1998 bei Wetten, das war. Ich glaube, das kennen nur die Leute, die wirklich zu der Zeit am Leben waren. Es war Top 5 in den deutschen Charts 1998, also ein Riesenhit. Das war eine Musikformation aus Südafrika oder aus einem afrikanischen Land. Und Wes war so ein aufgedrehter, korpulenter Afrikaner, der mit einem Riesenchor gesungen hat bei Wetten, das live. Und der Chor hat im Hintergrund gesungen und er ist total lustig über die ganze Bühne gerannt, auf und ab gesprungen. Und wir saßen lachend und fröhlich vorm Fernseher. Da erinnere ich mich noch dran.
Ist auch eine sympathische Nummer.
Der Jonas hat ja gerade so einen der Hits der 90er gestriffen, nämlich Fool's Garden mit Lemon Tree. Der ist ja, also über keinen Song, glaube ich, wurde auch so viel, oder über wenige Songs wurde so viel diskutiert, weil der geht einem ja auch wahnsinnig auf den Zeiger. Ja. Wie hat denn der coole Stenger den wahrgenommen damals? Und heute.
Den habe ich auch wahrgenommen, den fand ich auch auf eine Art gut, den fand ich irgendwie süß und ich fand es auch gut, dass das was Originales war. Also ich glaube zumindest, es ist original, also es ist keine Coverversion oder so, sondern das war auch das war auch etwas, wo ich sage, krass, ey, da hat eine deutsche Kapelle irgendwie einen Song produziert, der irgendwie international einen internationalen Sprache spricht, also eine Syntax erfüllt irgendwie so und sagt und geht damit krank durch die Decke, durch alle Länder. Da war man schon so, hey cool, das geht doch, ne? Also Wahnsinn. Und dann noch mit so einer süßen Nummer. Natürlich nervt der Song irgendwann, aber welcher Song nervt nicht, wenn du jedes Mal, wenn du das Radio einschaltest, der hoch und runter läuft, ne? Also ich glaube,
das ist der fällt halt auch so brutal auf irgendwie. Allein schon durch das Intro. Ja. Also Lemon Tree, glaube ich, gehört in der Geschichte der 90er zu den Top 3 Songs, wo es Leute gab, die gesagt haben, wenn ich das noch einmal hören muss, der war auch dann tot, ne? Also die Radiosender schauen ja auch immer, welche Songs funktionieren immer, weil man sie immer hören kann, auch wenn sie 100 Milliarden Mal gespielt wurden. Aber Lemon Tree kam dann ganz lange nicht mehr, weil der war einfach weg. Da hat man gesagt, wenn du schon das Intro hörst, dann schalten die Leute schon um.
Ja, absolut.
Aber was ja da spannend war, ist, dass die, und ich glaube, das war auch Teil der Erfolgsstrategie, das habe ich mal Jahre später gehört, dass es ja in einer Zeit war, wo, ich gucke gerade hier in die Charts, 1996, da waren so Sachen wie Insomnia, da war Coco Jumbo und sowas drin, also so elektronisch, Dance-musikmäßig viel unterwegs und dann kommen die mit diesem, ja, eigentlich Beatles-Sound um die Ecke, eine Stuttgarter Band und machen was ganz anderes und es schlägt ein und da war ja anscheinend dann doch irgendwie ein Bedürfnis dann auch nach was anderem als diese ganzen coolen Dance-Tracks, die der Stenger dann gehört hat.
Also Insomnia, großartige Nummer. Also einer der, übrigens die ganze Platte, ich glaube, die hieß Reverence oder so, die Platte von Faceless, das ist auch so eine bunte Platte mit einer Ballade, dann mit diesem Dance-Krache. Um auf deine Frage zurückzukehren, ja, also aber gut, ich glaube, es gab auch in den 70ern, war auch Roy Black gleichzeitig mit Jimi Hendrix in den Charts. Ne? Also ich glaube, diese Überschneidungen und diese Koexistenz hat schon immer gegeben. Ich kann mich erinnern, dass als Fool's Garden mit Lemon Tree draußen waren, habe ich irgendwo ein Interview gesehen mit den auch ziemlich egalen The Bates, die Billie Jean gecovert haben und dann noch so zwei, drei andere Cover-Punk-Versionen mit reingebracht haben, die dann auch gesagt, ja, aber Fool's Garden werden ja halt auch nur auf diesen einen Song reduziert. Also was ich eigentlich damit sagen will, zu der Zeit gab es auch eine Band, die The Bates heißt und es gab auch eine Band, die Guano Apes hieß, die da auch aufgekommen ist, ne? Wo dann so diese Crossover-Welle losgetreten wurde, die wahrscheinlich mit Rage Against the Machine vor ein paar Jahren in Amerika ihren Anlauf Anlauf genommen hat und dann viele Bands hier inspiriert hat, so Mucke auch zu machen. Also da gab es, ich glaube, nach hinten raus, also Richtung Ende der 90er, da haben sich dann ganz viele Subkulturen an die Oberfläche bewegt oder hatten einen Hit zumindest, auch Green Day mit Dookie und mit, also mit der Platte Dookie und Basket Case. Ich glaube, da hat sich dann auch viel nach oben getümmelt und dadurch hat es halt einfach verschiedene Musikrichtungen in den Top Ten gegeben. Und Fool's Garden, ich glaube, das ist, gut, Stefan hat gerade gesagt, den kneift jetzt keiner mehr mit der Kneifzange an. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, das ist einfach eine zeitlose Nummer. Auch schwer einzukategorisieren. Also wenn man es nicht wüsste, könnte man sagen, der könnte auch aus den 80er sein. Er könnte vielleicht auch aus Anfang 2000 sein. Ne? Also
der geht jetzt auch wieder. Der geht jetzt, jetzt kommt der wieder. Also das ist jetzt, fasst man den auch wieder an und sagt, ach schau mal, super Nummer damals, haben wir alle gehört. Aber viele sagen dann eben, und haben wir alle gehasst. Und jetzt ist er schon wieder, jetzt ist er schon wieder so cool, dass man ihn wieder
schafft. Stefan, ich glaube, das Gleiche war auch bei Four Non Blondes mit What's Up. Also das war dann auch irgendwie so, okay, also ich glaube, welcher Song da jemals so durch die Decke gegangen ist, ob es jetzt Lemon Tree oder What's Up ist, ich glaube, irgendwann ist man auch satt und kann es nicht mehr hören. Also sonst würde ja so ein Song für immer in den Charts auch bleiben, ne?
Also. Ja. Aber ich meine, so Dinger wie Four Non Blondes wird ja auch noch in jedem Bierzelt am Leben gehalten. Also ja. Da in den 90ern sind natürlich auch ganz viele so Hymnen, die jeder mitsingen kann. Auch so, ja, Four Non Blondes, auch Robbie Williams kam ja dann auf und so weiter. Ja. Und es gibt ja auch einen Grund, warum 90er-Partys so ein Riesending sind. Ja, also die Leute haben ja richtig Bock drauf auf die Musik aus der Zeit. Und jetzt trauen sie sich auch, die Sachen mitzusingen, egal wie cheesy die sind. Also ich meine, hast ja auch Celine Dion, My Heart Will Go On, war ja ein Riesenthema. Ja, Titanic kam raus, war, glaube ich, der größte Filmhit in dem Jahrzehnt. Und ja, heute kann man das hören.
I Will Always Love You von Whitney Houston auch. Also das, glaube ich, das wurden dann voneinander abgelöst. So. Stefan, du willst was sagen?
Ja. Und ich bin der Martin, ne? Auch.
Das kenne ich auch.
Martin, my love.
Natürlich. Ja.
Ich Martin, bin der Martin, ne? Ja, auch. Ja, also wie gesagt, früher war die Musik einfach immer besser.
Moment, wegen diesem Song habe ich meinen Job gekündigt. Das
oh, also, echt? Wegen,
ja. Ja, weil ich
Dieter bin Krebs, damals ne?
direkt nach... Ja, genau. Ich bin nach dem Volontariat direkt zu RTL Radio nach Luxemburg. Es war damals noch ein großer Worldwide Sender, so wo Frank Elstner früher war und so. Und da durfte ich dann die Morgensendung moderieren. Und als junger Mann, 20, 21. Und dann, die haben alles gespielt. Und da habe ich in der Morgensendung in der Früh um 6:30 gesagt, guten Morgen RTL, guten Morgen Deutschland hieß die Sendung, guten Morgen Deutschland, kommen Sie gut rein in Ihren Dienstag jetzt mit Dieter Krebs, ich bin der Martin, ne? Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich gesagt, ich kann es nicht, ich bin 20, ich bin nicht 65. Ja. Dann habe ich nach 8 Monaten bei RTL wieder gekündigt und bin wieder zurück nach Nürnberg. Also nicht nur wegen Dieter Krebs, aber auch. Die Mischung war Genesis, No Son of Mine und direkt danach Dieter Krebs. Das war die Musikmischung von RTL.
Harte Mische. Aber Stefan, wenn du gerade über deine Radiokarriere in den 90ern sprichst, hast du denn, also ich meine, du wirst sicherlich viele Acts auch interviewt haben, getroffen haben. Ist dir da irgendeiner in Erinnerung geblieben, weil er besonders zickig, blöd war oder lustig war?
Mehrere. Also ich sag mal ganz kurz, Mariah Carey war eine Herausforderung, weil als die kam, hieß es, die sitzt nur auf weißen Möbeln und dann musste alles ausgeräumt werden, denn, weil wenn die dann kam, damit alles weiß ist, das sind so, normalerweise, wenn man das hört, denkt man sich, das sind so erfundene Geschichten, ich habe es live erlebt. Dann gab es eine Geschichte mit Melissa Etheridge, die Rockröhre, die sollte damals einen Song performen und hat dann kurzfristig gesagt, ich habe keinen Bock. Und dann hat der Musikchef damals gesagt, gut, wenn sie keinen Bock hat, dann kann sie wieder gehen, dann machen wir auch kein Interview. Und dann hat sich die Plattenfirma zusammengeschlossen und hat so gesagt, hat so beraten und dieses, okay, sie singt doch. Also damals hatte das Radio noch mehr Macht, aber die witzigste Geschichte der 90er, die ich vor Augen habe, als wäre es gestern gewesen, war ein Auftritt von Rednecks. Im Trend in Postbauer hängen, das war so unsere Stamm N1 Radio Stamm Location und da waren Rednecks da und die waren natürlich, wie man sich's vorstellt, vorm Auftritt schon so besoffen, dass alle gesagt haben, die können gar nicht auftreten, aber das wurde immer lustiger und einer davon hat auf die Bühne gekotzt. Noch vor Cut-Night-Joe.
Cut-Night-Joe, ja.
Bevor die Cut-Night-Joe gesungen hat, wir sind ja immer so wild auf der Bühne rumgehupft und so, und der eine hat wohl ein bisschen zu wild sich verausgabt nach dem Genuss von Whisky und hartem Alkohol und hat dann auf die Bühne gekotzt und musste runtergetragen werden.
Oh Gott, aber siehst du mal, waren sie ja doch irgendwie echte Cowboys, die Rednecks.
Die waren echte Säufer.
Ja. Kamen die nicht aus Schweden oder Holland oder so?
Ich glaube, also, das waren Schweden.
Weit weg?
Ja. Schweden.
Natürlich. Ja, genauso wie Aqua, waren das auch Schweden oder waren das Dänen?
Das waren das nicht Holländer? Also ich denke immer, die kommen aus Holland. Hier Aqua mit Barbie Girl.
Aber ja, es klingt nach Schweden, weil Schweden hat immer schon geile Popsongs gemacht. Die Schweden hat immer schon.
Deswegen.
Wie hatte
Dänisch-Norwegisch, ich hab's gerade hier. Dänisch-Norwegische Musikgruppe.
Was, Aqua oder Rednecks? Aqua. Okay, und wie hat damals im Postbauer Hang in der Disco das Publikum drauf reagiert, als da der Redneck auf die Bühne gespeit hat?
Ja, da gab's halt so ein bisschen so eine Mischung aus und ein paar haben gepfiffen, aber es war halt auf alle Fälle krasse Vibes waren da drin, weil du hast sowas halt auch noch nie gesehen. Es war ja eh schon wild, was die gemacht haben. Die sind raus und sind so auf die Leute zu und haben die so angepöbelt, so nach dem Motto, jetzt mach mal mit, du Pfeife. Und so, hatten ein sehr aggressives Auftreten. Und dann kotzte eine noch, das war eine Mischung aus Pfeifen und Jubeln und allem irgendwie. Wir als Veranstalter oder als Radiosender, wir waren natürlich am Ende. Wir haben den von der Plattenfirma geholt und haben gesagt, sag mal, geht's noch? Wir zahlen ja ein Schweinegeld für die. Ja, die waren ja richtig teuer. Man kann sie ja Rednecks fürs Freizeitland Geiselwind buchen und dann singen die 20 Minuten. Das kostet auch Geld, aber kein Vergleich zu damals. Wir haben für Culture Beat Gagen gezahlt damals, also umgerechnet jetzt bestimmt 20.000 Euro für so einen Abend. Das musste erstmal einnehmen.
Ja,
in so einem Laden wie im Trend im Postbauer hängen. Das war irre, was die auch kassiert haben.
Also was mir noch einfällt, weil es gerade Schweden gefallen ist, ich muss sagen, meine erste Kassette, die ich mir von meinem eigenen Taschengeld gekauft habe, war die Joyride von Roxette. Und
ja, geil.
Da muss man natürlich immer hinterher sagen, und die ist immer noch gut. Und die ist auch wirklich immer noch gut.
Die ist immer noch gut.
Ja.
Was ist dein Favorite Song? Meiner ist The Big L.
Da sind mehrere drauf. Ich glaube, meiner ist Church of the Heart, ist, glaube ich, so ein bisschen Sieger der Herzen, so bei mir. Fading Like a Flower ist auch großartig. Joyride selbst finde ich solide, aber auch nicht den besten Song. Big L ist großartig. Ich würde fast sagen, es ist Church of Your Heart, würde ich fast sagen. Das ist so der von Pierre Jessel gesungen. Ich glaube, das ist so mein Favorite, mein Secret Favorite auf der Platte. Roxette übrigens auch ganz interessant, die haben ja ihre Songs mehr oder weniger maßgeschneidert fürs Radio geschrieben und die haben natürlich ihre Singles und ihre Alben verkauft, ne, und auch nicht zu wenige, aber die waren schon so, okay, wir peilen den Radiomarkt an und ich muss sagen, ey, von 10 Roxette-Songs sind 8 großartig. Und gibt's immer so 2 Durchhänger, die haben immer, das ist so ein Duo oder so ein Act, der mir nie auf den Sack gegangen ist, noch nie. Also die fand ich immer gut.
Ich glaube, das geht allen oder den meisten Menschen so, weil auch heute ist es noch so, wenn The Look anfängt, okay, das ist jetzt 80er oder auch Spending My Time oder all die oder Joyride, das ist so nichts, wo du sagst so, sondern das macht immer so ein kleines Smile-Gesicht und dann denkst du so, ach, wie geil, schön, Roxette.
Es ist handwerklich perfekte Popmusik.
Das war super. Also höre ich auch noch gern. Der einzige Wermutstropfen, den ich bei Roxette habe, ist so das Spätwerk, wo dann so Milk and Toast and Honey und sowas kam. Weil da sehe ich so das Wandtattoo. Also wie dann so eine Dame, genau, eine Dame besten Alters mit so einer frechen Kurzhaarfrisur vor so einem Wandtattoo sitzt und da steht Cappuccino und die setzt sich dann hin und hört Milk and Toast and Honey, make it funny und so. Ja. Das fand ich nicht so geil, aber den Rest, was ihr jetzt alles erwähnt habt, da gehe ich voll mit.
Und sie ist zeitlos. Also sie kann man jetzt spielen, genauso wie man zu dem Tag, als die Musik rauskam, kann man, also sowieso, aber die hat eine ganz andere Zeitlosigkeit wie in Lemon Tree oder so. Und ich meine, die beiden waren ja eigentlich auch schon Stars, bevor sie angefangen haben, irgendwie internationale Mucke zu machen. Also wirklich richtig, richtig, richtig gute Popmusik. Und ich glaube, einer meiner absoluten Favorite 90s-Sänger, oder da gab es schon 80er, ist George Michael. Also George Michael ist auch ging mir nie auf die Nerven. Und seine 90er-Sachen mit Fast Love und Outside und Star People und auch die Kollabo mit Queen, alles großartig. Also George Michael, einer meiner absoluten Lieblingssänger für immer im Pop-Bereich, aber auch so. Also wirklich eine Stimme, die mir nie auf den Sack ging.
Kann man nichts dagegen sagen, aber ich möchte noch einen anderen Kultstar der 90er ins Rennen bringen, der auch eigentlich das ganze Jahrzehnt über immer wieder da war und nie weg war. Ich sag mal, die berühmt auch durch seinen Schnurrbart und durch die vielen immer mehr werdenden Armbändchen, Freundschaftsbändchen.
Wolle Petri. Ja.
Ne? Also ich meine, da kann man jetzt drüber sagen, was man will, aber der Mann war immer da. Ne? Mhm, also ja. Der war und hat Konzerte in ausverkauften Stadien gemacht, wo man sich am Anfang gedacht hat, hä, wie geht das? Und dann hast du immer mehr Menschen getroffen, die gesagt haben, ich höre gar keinen Wolfgang Petri, aber damals das mal live zu sehen, ist geil. Da muss man mitkommen.
Also ich finde, Wolle Petri ist auch so ein Ding, wo ich sage, ey, ich finde die Musik komplett scheiße, aber ich mag Wolle Petri, ich mag den Typen, ich mag den Menschen, ich glaube, der ist integer, ich glaube, der ist so, wie er ist, ich glaube, alles, was der macht, meint er so, wie er es tut, also wie er es macht, und ich hege große persönliche, menschliche Sympathien für Wolle Petri, und ich glaube, da kann man auch die Musik trennen von der Person und sagen, ey, deine Musik, ich finde die super dämlich. Du hast aber auch, da muss ich sagen, den Popschnitzel geknackt. Also du hast echt Killer-Hooks und Killer-Refrains und Killer-Texte von dem handwerklichen Aspekt her. Aber ich finde es trotzdem zum Kotzen. Und ich finde dich als Typen gut. Und ich glaube, du hast ein gutes Herz.
Der hat auch irgendwann aufgehört dann. Ne? Mhm. Der hat irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt mag ich nicht mehr. Ich mache jetzt was oder nix.
Ja.
Und jetzt tritt halt sein Sohn mit seinen Songs auf. Das hat nicht mehr so den Spirit von damals.
Ist der ganz raus?
Ja, der macht jetzt wieder Musik. Der sieht ganz anders aus.
Hat er die Freundschaftsbändchen noch aus den 90ern? Oder sind die?
Nein. Nee. Der hat auch die Mähne nicht mehr. Der hat jetzt meistens eine Cap auf und ist unrasiert.
Okay, das
und
ist ja nicht mehr unser Wolle.
Auf der Straße gar nicht als Wolle erkennen. aber der ist, glaube ich, der hat seinen Frieden damit gemacht, dass er jetzt nicht mehr in jeder Fernsehshow rumhupft und auch keine Stadien mehr füllt. Und trotzdem macht er noch Musik.
So. Ja. Ich glaube, der macht das auch so ein bisschen nach seinen Konditionen und so nach seinen Bedingungen. Wenn er hier im Kolossal vor 500 Leuten spielt mit einer Akustikgitarre, und dann macht er das einfach so, ne? Und fühlt sich darin auch wohl. Für mich gab es natürlich auch eine große Revolution. Das war für mich so die Golden Era des Deutschrap. Also dann so ab Mitte bis Ende der 90er, wo es dann losging mit dem mit Eimsbusch, mit Stuttgart, mit München, mit Hamburg, Fettes Brot, Dynamite Deluxe, die Beginner. Also das war für mich so die nächste Revolution.
Ja, hier Deutschrap. Alles aus deiner Ecke hier, Frankfurt, Sabrina Settler und so weiter.
Genau, Moses P., ja. Rödelheim Hartreim Projekt, das auch. Aber das war ja schon viel früher. Das war ja so Anfang der 90er. Und das war dann auch alles schon so ein bisschen, es war eigentlich schon Hardcore-Rap im Nachgang betrachtet. Während halt Fantastischen Vier in Stuttgart halt gedisst wurden, weil sie halt eine andere Form des Hip-Hop gemacht haben, sondern mehr so die Fun-Seite rausgekehrt haben, was halt den ganzen, keine Ahnung, Advanced Chemistry und wir müssen Consciousness-Rap machen mit ich komme aus einem sozialen Brennpunkt und ich fühle mich hier nicht wohl in Deutschland, während die Fanta 4 einfach so Freitag ist sie nieder, ne, gemacht haben. Und ich glaube, damals war das halt für die eine riesige Beleidigung für Hip-Hop, weil Hip-Hop kommt ja eigentlich so aus, ist ja eigentlich arme Leute-Musik, wenn man es so will, so aus einem sozialen Brennpunkt, mit ganz wenig Mitteln auf die Beine gestellt, und die Fantas haben einfach ihre Version davon gemacht, mit Mittelständen, wir sind alles mittelständische Kids, unsere Eltern sind noch zusammen, wir haben ganz normale Noten und unsere Probleme sind irgendwie Party und Freundin, so, ne, und wenn man aus so einem Umfeld kommt, dann macht man eben solche Musik. Das wurde dann aber alles noch viel geiler, also für mich die absolute Bibelplatte ist die Gefährliches Halbwissen von 1-2. Das war so, okay, das ist jetzt was ganz anderes. Das trifft, jedes Wort trifft mich ins Knochenmark. Der Witz von Dendemann, die Wortakrobatik, die Doppeldeutigkeit, die Beats, wie das geflext wurde, was ja auch so auf eine Art unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Und auch in dem ganzen Hip-Hop-Game waren ja sowas wie die Beginner mit ihrem Liebeslied, was auch ein Pop-Song wurde oder war, ist ja auch egal. Das war ja so, okay, das ist jetzt mal für 2 Wochen eine berühmte Nummer auf Platz 8 der Charts, vielleicht auch auf 1, keine Ahnung. Aber das war für mich so, okay, das hat jetzt nichts mit Grunge zu tun, das hat jetzt nichts mit Breakbeat oder Big Beat oder mit House oder mit Dance oder mit Britpop zu tun, sondern das ist etwas, das klingt neu für mich und ich kann mich damit identifizieren, und das muss man, da muss ich auch mal Viva danken. Viva kam ja, ja auch auf, ne? Dass sie halt, das ohne Viva hätte es ja so das auch nie ins Fernsehen geschafft mit Mixery Draw Deluxe und auch grundsätzlich halt auch den deutschen Produktionen, die niemals, niemals in MTV Amerika in irgendeiner Art und Weise von Relevanz gewesen wären.
Aber Stenger, bei Viva war es auch so, dass der erste Musikclip, der jemals lief, war, glaube ich, auch von den Fantastischen Vier. Ich habe mir vor ein paar Tagen mal die erste Live-Schalte von Viva angeguckt. Das ist mit Heike Makatsch und Mola und Nils Bogberg. Ja. Genau. Und die alle durcheinander quatschen und wahnsinnig aufgeregt sind und die dann irgendwie erzählen, dass sie das neue Sprachrohr für die Jugend sind und eben dann die Fantastischen Vier abfeuern. Was ja eigentlich ganz smart ist, weil man eben sich dann auch abgrenzt von MTV und eben gerade so diese deutschen Produktionen hochhält, ne? Die
ja, zu absolut. Wie bei uns, ne? Alle quatschen durcheinander und also so ein bisschen sind wir das Viva der 2020er.
Ja. Also es gab ja MTV und MTV war immer so irgendwie so, yo, wir sind MTV, ich bin Ray Cokes, ich hänge in London ab, hier ist Bruce Willis, klar, wir kennen uns, wir sind Buddies, aber ja, du darfst nur zuschauen, ne? So. Und Viva hat ja dann immer drauf, Viva kam ja dann irgendwie auf die Bildfläche und hat dann gesagt, ey, wir connecten uns mit euch. Wir wollen wissen, was fühlt ihr, was denkt ihr, habt ihr, schickt uns bitte eure Faxe rein, schickt uns Briefe und so und haben ja dann irgendwie dann auch, waren ja dann noch ein Sprachrohr für die ganzen Kids, die auch mal irgendwie zu Wort kommen wollten oder ein Star was fragen wollten und mal anrufen konnten und auch gehört wurden und natürlich auch für die ganzen Produktionen, die aus Deutschland gekommen sind. Das war super wichtig. Also natürlich.
Aber die mussten natürlich, das gehört zur Wahrheit auch dazu, die mussten natürlich auch Sendezeit füllen, ne? Weil die ganzen internationalen Videos waren auch teuer. Die musste man einkaufen. Mhm. Die deutschen Plattenfirmen mit ihren Künstlern waren natürlich froh, eine Fläche zu haben. Ja. Die haben das Zeug natürlich reingespült und haben die Künstler gleich immer noch mitgeschickt, so nach dem Motto, du präsentierst deinen neuen Song bei Viva. Das wurde aber auch gern genommen, weil was hätten die den ganzen Tag senden wollen. Also die brauchten dieses ganze Zeugs, um auch Sendezeit zu füllen und diese Interaktion, schreib uns eine Nachricht oder beziehungsweise ruf an und schick was rein und so. Das ging gar nicht anders.
Das sparst ja auch einen Haufen Redakteure, weil wenn du sagst, schreibt uns und wir lesen das einfach vor oder wir machen den Telefonhörer an, dann brauchst du schon mal keinen, der irgendwie einen Bericht über die Fantastischen Vier aufnimmt. Ja?
Aber es war gut, weil MTV war ja immer schon sehr perfekt und sehr stylisch und sehr alles bis ins Ende durchproduziert. Da hat's nie irgendwas Peinliches gegeben. Und Viva war eigentlich von Anfang an irgendwie so herrlich unperfekt und dadurch auch teilweise echt unterhaltsam und lustig. So, ja, ne?
Absolut. Also. Und hat auch natürlich Menschen wie Nils Bokelberg und vor allem einen Stefan Raab hervorgebracht mit seiner ersten Sendung in seinem ganz kleinen 4x4 Studio, wo der auch so eine kleine Jazzband da als Kapelle da hatte. So alte Säcke waren das. Und die haben dann auch immer die Songs, die gerade, also von den Gästen, die da waren, wenn das irgendwie eine Popformation war, dann mussten die live singen in diesem kleinen Studio und die Jazzband hat quasi diese Nummer gespielt. Das fand ich Punkrock, das fand ich richtig geil. Und natürlich war Stefan Raab auch frech wie die Sau und hat auch schon ein paar Mal aufs Maul gekriegt oder so, aber mich hat das krank
imponiert.
Ja, mich hat es krank imponiert. Ich fand es, wow, das ist krass. Das ist Punkrock, das ist frech. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das Studio, das war ja ein einziges Chaos, wie er aus dieser Papierwand rausgekommen ist mit dieser Jazzkapelle und hat gesagt, ey, ihr müsst hier live performen. Es geht nicht ohne Live-Performance. Und da, ey, man kann ja von Stefan Raab halten, was will, aber da muss ich sagen, Hut ab, da hast du wirklich was erfunden und da hast du auch wirklich deinen Weg gemacht mit dann später Eurovision Song Contest und dem ganzen Kram und mit natürlich eigenen Formaten und so. Aber da muss ich sagen, ey, Idee schlägt Budget. Und das war in diesem ganzen Viva-Anfangskosmos, muss ich sagen, okay, Chapeau. Aber nochmal ganz kurz zu MTV. Bei MTV, ja, das war alles Hochglanz, klar, wenn dir Michael Jackson ein Video schickt, dann ist das natürlich geil, auch die Produktion, auch die Studios, aber selbst da gab es ganz viele Formate, die auch einfach dirty waren und auch diese Einspiele immer zwischendurch, die waren künstlerisch sau wertvoll, wo aus Knet irgendwie so ein MTV-Logo geformt wurde oder nachts kam Beavis und Butthead, wo sie dann auch diese Videos, die Musikvideos noch kommentiert haben. Ey, da habe ich vor der, das habe ich alles auf Kassette aufgenommen. Da habe ich davor gehockt und das war für mich so, das habe ich noch nie gesehen. Das spricht mich an. Ich kapiere die Hälfte nur, aber irgendwie ist es geil. Ja,
ja, war halt brutal innovativ. Es war brutal innovativ.
Ja,
Du hast sowas vorher ja noch nie gesehen gehabt, was man alles machen kann. Und ich habe mir oft gedacht, wenn ich MTV geguckt habe, und ich war ja schon deutlich älter, wie kommt man auf sowas? Wo kommt so viel Kreativität her?
Ich glaube auch, da muss man sagen, ich glaube, damals war auch so ein bisschen mehr Anarchie am Start. Vielleicht ist es auch nur so eine Wunschvorstellung. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die Leute, die auch bei MTV gearbeitet haben, die sind mal so mit, die haben auch mal so Berichte gemacht, wo sie dann durch die Redaktion gelaufen sind. Ey, die waren alle geisteskrank dort. Also die waren wirklich so, haben da gehockt mit ihrem Manowar-T-Shirt und haben irgendwie, keine Ahnung, Fußball zwischen den, oder haben sich Bälle zugeworfen, so Footbälle zugeworfen, dann ist mal was kaputt gegangen und dann kam einer aus dem Zeichenraum raus, hatte eine Idee und so. Also ich glaube, das war auch noch so ein, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht ist es auch irgendeine Romantik, die ich da rein interpretiere, aber ich hatte so das Gefühl, dieses Programm wird gemacht von Leuten, die Musik lieben, für Leute, die Musik lieben und da kommt auch mal die Peppers vor, da kommt auch mal Rage Against the Machine vor. Hör dir mal diese Band an, da Limp Bizkit, hier, keine Ahnung, Soundgarden oder hier, guck mal, Fatboy Slim, kranke Mucke. Also ich glaube...
Aber schau, das ist genau der Unterschied zu Viva. Alles, was du jetzt gesagt hast, unterschreibe ich zu 100%. Und dann kam Viva.
Mhm.
Und das war genau das Gegenteil. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da voll die Musikliebhaber hocken, die sich auf die Fahnen schreiben, tolles Fernsehen zu machen, sondern das waren junge Leute, die einen Fernsehjob bekommen haben. Es war wenig Geld da. Wir haben gesagt, wir starten jetzt das Musikfernsehen in Deutschland mit kleinem Budget. Macht was draus, macht was ihr wollt. So war das. So habe ich das wahrgenommen.
Okay.
Wobei ich sagen muss, einen Musikliebhaber haben wir ja. Ihr habt es gerade erwähnt mit Stefan Raab. Da ist mir noch eingefallen, der hat ja auch die 90er musikalisch in verschiedenste Richtungen geprägt. Ne? Der steckte ja hinter so Geschichten wie Gildo Horn, ja, piep, 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 ich hab euch lieb und so Geschichten. Hat aber auch, und dann sind wir wieder in meiner Kinderbubble, der hat damals diesen Tigerenten-Song von, nicht Tigerenten, was war das?
Hier kommt die Maus.
Hier kommt die Maus, genau, hier kommt die Maus. Genau, hat der gedroppt und der war mega erfolgreich. Und der steckte doch hinter noch ganz vielen anderen Musikproduktionen.
Bürger Lars Dietrich also, zum Beispiel.
Hat ja, er auch gemacht genau, mit Sexy Eyes. Genau, ja, solche Sachen.
Dann hat
Sachen.
Er selber sein Wadde Hadde Dudde da. Ja. War das 2000er schon oder war es auch noch?
Ich glaube, das war noch 99.
Ja. So lang ist es her, irre.
Alles, was Stefan Raab musikalisch macht, auch Wadde Hadde Dudde da und auch Bürger Lars Dietrich und was war das andere noch? Das ist ja alles, also das ist ja alles von Bootsy Collins geklaut. Also, oder von James Brown, also ein großer Funker, der Stefan Raab. Ne? Aber trotzdem, ey, da hat er auf jeden Fall viel Wegbereitung gemacht und auch viel Selbstbewusstsein, auch vielleicht nach außen hin, auch für zu sagen, ey, krass, also jeder Eurovision Songbeitrag von Stefan Raab war immer in den Top 10. Also war nie etwas unterhalb von den Top 10. Und ich glaube, Stefan Raab wäre am liebsten einfach nur Musikproduzent geworden und hatte halt aber auch Talent für alles andere. Das ist so ein bisschen meine eigene Einschätzung. Ja.
Ja,
genau.
So, ich sage euch jetzt noch, wo ich mich am meisten blamiert habe in den 90ern.
Ja, genau, das bist du uns noch schuldig.
Wir sollen ja
raten. Was war die Nummer, die du so, ja, okay, dann raten wir mal. Was war die Nummer, wo sich Stefan Meixner als Musikchef im Radio so vertan hat, hat gesagt, das wird nie was?
Ich habe ja schon gesagt, es geht um Frank Farian, habe ich ja schon verraten.
Also okay.
So viel war es ja dann auch nicht.
Was okay, ich habe natürlich einen Spickzettel, musst du dazu sagen. Ich sag, du hast La Bouche abgelehnt.
Ja.
Ey, hätte ich nicht gedacht, dass es von Frank Farian ist. Ich hab's wirklich aufgemacht. Also ich hab gespickt, muss ich sagen. Mit Be My Lover. Also
das Be My Lover war der zweite Song von La Bouche. Der wurde dann auch gleich Nummer 1. Aber die Debütsingle, als der Plattenpromoter kam von Hansa, ist dann ein guter Freund von mir geworden, der Dirk Schöms. Der hat die CD mitgebracht, La Bouche, mit Sweet Dreams.
Sweet Dreams
are made of passion. Ja, genau.
Genau. Und da hat gesagt, hör mal rein, das wird ein mega Ding. Ich habe gesagt, so eine Scheiße, wir haben schon Erotic und wir haben schon Masterboy und wir haben, geh weg mit diesem Eurodance direkt, das will keiner mehr hören. Und dann ging die Nummer durch die Decke und da machte sich bis heute noch drüber lustig, noch mehr blamiert. Bei La Bouche hat sich nur noch die Moderatorenkollegin, deren Namen ich nicht nenne, die es angekündigt hat mit L.A. Bauchi im Radio.
L.A. Bauchi.
Geil, oh, das ist ja geil. Ich liebe es ja, so Namen zu verballhornen, zu verhonepiepeln. L.A. Bauchi.
Ja, geil. Sweet Dreams of Rhythm Dancing.
Ey, ist unfassbar, wie man sich da so irren kann. Also nicht negativ gemeint, aber diese so Einschätzungen.
Aber ja, denkst du dir denn auch bei Musikern oft so? Ich glaube, George Michael hat auch mal gesagt, wenn der eine Nummer schreibt oder geschrieben hat oder sich ausgedacht hat, hat er nicht dran gedacht, ob das ein Hit wird, sondern der wusste selber nie, welche seiner Songs das Prädikat besonders wertvoll hat und was einfach eine Albumnummer wird. Oder die Toten Hosen, die Tage wie dieser nicht aufs Album nehmen wollten, weil irgendwie einer gesagt hat, Scheißnummer, Campino oder was. Und dann wurde es der Monster-Hit von den Toten Hosen.
Es ist halt immer so diese Wahrnehmung und die Selbsteinschätzung. Und ja, also ich glaube, da gibt es 1000 Beispiele, wo niemand gedacht hätte, ey, das wird jemals irgendwas. Und dann haben es einem die Leute aus der Hand gerissen.
Okay. So, meine Lieben, sind wir durch mit den 90ern. Haben wir alles.
Naja, also ich glaube, wir könnten jetzt hier noch die ganze Nacht lang über die 90er referieren. Aber ich glaube, wir haben einen sehr, sehr bunten Rundumschlag gemacht. Wir waren beim Death Metal, beim Eurodance, bei den Schlümpfen, in der stinkigen Zirkusdirektorenjacke von Hartmut Engler von Pur und bei den Kellys, bei MTV, bei Viva. Also die 90er sind dermaßen vielfältig.
Ich kann noch meine Notizen schnell aufzählen, damit wir die noch aufdringern. Es gab noch Beat, Breakbeats, Prodigy, Fatboy Slim, Chemical Brothers. Nicht zu vergessen House Music mit Daft Punk, Cashes und sowas wie Show Me Love von Robin S. Hamburger Schule, Tokotronic. Was mir auch noch in den hintersten Ecken meines Hirns eingefallen ist natürlich die Space Night, wo man die, das kam auf dem bayerischen Fernsehen, wo man die Welt von oben gesehen hat und es kam dann so Chill-Music, sehr prägend für mich. HR3 Club Night, nicht zu vergessen, mit Sven Fett, Karotte, Ian Pooley und wie sie alle hießen, auch so ein Zugang, was, also heute sind Streams, sind DJ-Streams, damals gab es die HR3 Club Night. Genau, Simpsons, South Park, Beavis and Butthead hatten wir, MTV hatten wir. Genau, und natürlich auch die aufkommende.
Bitte, nein, Stenger. Da, an der Stelle will ich dich nicht unterbrechen. Nicht, dass irgendwas fehlt am Ende und du bist sauer auf uns.
Nein, also, um Gottes Willen, man könnte über jedes, alles, was ich da jetzt gesagt habe, auch nicht vergessen, Michael Gretu mit seinem Enigma-Projekt und Sadness Part 1.
Das wollte ich vorhin eigentlich erwähnen, habe ich mir gedacht, nee, da komme ich bestimmt uncool rüber. An deiner Lache erkenne ich gut, dass ich es nicht erwähnt habe.
Nein, ey, das war, ey, muss ich sagen, Michael Gretu, ne, großartiger Produzent, der hat ja irgendwie 40 Millionen Platten mit Enigma vertickt, ne. Das ist auch so ein Hidden Champion der Produzenten, ne, also muss man wirklich sagen. Und für mich auch vielleicht einer der Grundsteinleger für sowas, was dann später zu Chill Out, Lounge, Downtempo und vielleicht sogar Trip Hop wurde, ne, ohne dass es aber auch so eine Sache, wo jeder denkt, ey, was für eine Schnulzennummer, Sadness Part 1 von Enigma und dann ist es halt einfach durch die Decke gegangen, ne? Ja, und
total, und das war ein Skandal, weil man Mönche nicht singen lässt im Radio.
Ja, da genau.
Damals muss man den Song verbieten, da gab es eine Riesendiskussion.
Wow, das wusste ich nicht, aber geil. Ja, also ja. Leute, was die 90er waren nicht nur Rednecks.
Ja, dann sage ich und sagen wir vielen Dank, Stenger, dass dabei warst und uns mit deinem sehr, sehr breiten und tiefen Musikwissen bereichert hast. Es war ein sehr bunter Ritt durch die 90er. Und wenn wir mal wieder irgendwelche Fragen haben zu den 90ern oder zur Musikproduktion, dann haben wir den echten Nerd dafür da, auch bekannt als DJ Flashbacks, den Stenger, Daniel Stenger. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich gut getan, mal über die 90er zu reden und vielleicht das eine oder andere ins richtige Licht zu rücken.
Ich hoffe, wir sind dir nicht zu stumpf dahergekommen, weil also ich habe schon ein bisschen so gefühlt, der Jonas ist raus, weil das war noch ein Kind, aber du mit deinem ganzen Musikgeschmack und was du alles gehört, ich komme mir ein bisschen dumm vor. Ich hoffe, ich bin
bei dir jetzt. Nee, überhaupt gar nicht, 0,0. Ey, diese Infos, ne, die hatte man ja damals auch vielleicht überhaupt gar nicht, ne?
Vielleicht machen wir mal wieder ein 90er-Special. Du bist jetzt schon herzlich eingeladen.
Sehr gerne. Ich hab Bock drauf. Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
Cool, dass du da warst. Dankeschön. Und so endet diese schöne Zeitreise durch die bunten 90er. Nicht vergessen, wenn euch Giganten von gestern gefällt, abonniert den Podcast über den Folgen-Button bei Spotify oder wo ihr uns eben gerade hört, dann verpasst ihr keine Folge. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teilt den Podcast an eure Leute. Das hilft uns eine Menge. Ja, nächstes Mal starten wir hier eine Serie zu einem der ganz großen Giganten im deutschen Musikbusiness. Über den Wolken oder Gute Nacht, Freunde hat er gesungen. Ein Mann, eine Gitarre und ein sehr langes, bewegtes Musikerleben. Wir sprechen in der nächsten Folge über Reinhard May, seine Biografie, seine Musik und die Zeitgeschichte. Das wird richtig schön. Und ihr wisst ja, neue Folgen Giganten von gestern bekommt ihr immer dienstags da, wo es Podcasts gibt.